Herzlich willkommen zu Hirschmond, dein neuer spiritueller Podcast.
Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Eine neue Folge im neuen Jahr und ich schaue gerade zur Uhr. Ich beginne die Aufnahme um 13.13 Uhr. Sowas macht mir immer Spaß. Sowas finde ich toll. Ja, wie gesagt, die erste Folge im neuen Jahr. Für mich auch eine gute Gelegenheit, hier jetzt eine neue Staffel zu beginnen. Und somit ist dies Episode 1 von Staffel 5. Klingt ein bisschen, als wäre das eine Netflix-Serie, oder? Naja, zum Glück nicht. Obwohl, naja, vielleicht. Vielleicht steht ja irgendwann Netflix vor meiner Tür und bietet mir an, aus diesem Podcast eine Serie zu machen. Nein, wohl eher nicht. So, die Rauhnächte liegen hinter uns. Heute ist der 7. Januar 2022. Und je nachdem, wann jemand mit dem Zelebrieren der Rauhnächte begonnen hat oder auch nicht, aber soweit ich das auf dem Zettel habe, sind die Rauhnächte im Großen und Ganzen mit dem 6. Januar dann tatsächlich erledigt. Und die Rauhnächte waren bei vielen ein Thema. Ich weiß nicht, ob sie auch bei dir ein Thema gewesen sind, aber bei vielen waren sie ein Thema. Vielerorts sind sie immer wieder ein Thema zum Jahreswechsel. Und für mich persönlich, auch wenn ich die Rauhnächte nicht in der umfangreichen Art und Weise begehe, wie ich es gerne manchmal oder eigentlich immer machen möchte, so bringt mich das Thema Rauhnächte doch aber auch immer wieder an einen gemeinsamen Nenner, hätte ich fast gesagt, auf eine Sache immer wieder zurück. Und das ist, wie du am Titel dieser Folge vielleicht schon erahnen kannst, Odin. Und zwar über diesen Aspekt der wilden Jagd hinweg, die durch die Rauhnächte ja dann auch stattfindet. So, jetzt gibt es zum Göttervater Odin enorm viel Literatur, sowohl hochwissenschaftliche Literatur als auch ganz allgemein zugängliche bis hin in Belletristik und Fantasy ist im Grunde alles dabei. Aber ich möchte ein ganz klein bisschen darüber erzählen, welchen Bezug ich zu Odin habe. Ich hatte einen Punkt gerade schon genannt, nämlich den des Göttervaters. Und vielleicht kann ich an dieser Stelle auch nochmal aus dem Wikipedia-Eintrag zu Odin etwas vorlesen, weil ich das für das Gesamtverständnis, auf das ich hier auch noch ein bisschen eingehen möchte, nicht uninteressant finde, denn es gibt noch einen Untertitel zu dieser Folge, einen Aspekt, auf den ich dann gleich noch eingehen möchte. So, hier haben wir den Wikipedia-Eintrag zu Odin und darin steht, je nach Kontext sind im Deutschen sowohl die nordgermanische Namensform Odin als auch die südgermanischen Formen Wodan oder im neuhochdeutscher Lautung Wotan üblich. Der älteste schriftliche Nachweis des Namens ist eine Runeneinschrift auf einer Bügelfibel von Nordendorf aus dem 6. Jahrhundert nach Christi, die neben anderen Namen Wodan nennt. Die zweite Silbe wurde im Nordseegermanischen zu N oder In umgebildet, also angelsächsisch Woden. In der nordgermanischen Sprache fiel zudem das anlautende W, also wie stets vor O und U, aus. Der früheste Beleg für den Götternamen Odin aus der Zeit um 725 nach Christus fand sich in der Form Uthin, heißt es vermutlich, ich kann es nicht richtig aussprechen, es tut mir leid, auf einem mit Runen beritzten Schädelfragment. Kann man bei Wikipedia entsprechend nachlesen. Und wenn du weißt, wie man das richtig ausspricht, bitte lass es mich wissen. Ich möchte es in Zukunft richtig machen. Beide Namensvarianten, steht dort weiter, gehen auf eine westliche Dehnform zur indogermanischen Wurzel Vat, Also anblasen, anfachen, inspirieren, nach anderen geistig angeregt sein oder weht wütend, erregt, inspiriert zurück, die auch das altindische Apivaitati, glaube ich, bläst, inspirieren, das lateinische Fatis, Seher, Dichter, Wahrsagen und altirisch Faith, Seher, Prophet hervorgebracht hat. Meine Güte, was für Zungenbrecher. Aber, und das ist schon das erste super interessante Ding, auf das ich in dieser Folge hinweisen möchte, nämlich, dass alleine der Name Odin oder Wotan oder Woden bereits sich in der wilden Jagd als solches findet, nämlich über dieses Anfachen, Anblasen oder geistig angeregt sein, bis hin zu wütend, erregt oder inspiriert bzw. inspirieren. Und hier ist der nächste Link. Darüber haben wir uns schon unterhalten, beziehungsweise ich habe gesprochen und du hast dich unterhalten lassen, hoffe ich, in der Folge zum Animismus. Denn dieses, das ist auch das Wort, inspirieren, also Inspiritation, ne? Geist einhauchen. Inspiritation, habe ich gesagt, oder? Tut mir leid. Inspiration. Es ist kurz vorm Wochenende, ich bin schon total durch, es tut mir leid. Inspiration heißt es natürlich. So, wenn man weiter in diesem sehr interessanten Eintrag liest, dann kommt noch eine ganz andere Sache zum Tragen, die ich ebenfalls unglaublich interessant finde. Dazu aber gleich. Ich möchte erstmal noch kurz bei diesem Gedanken bleiben. Es stürmt und weht draußen in der Nacht. Wir reden hier von der wilden Jagd. Ja? Und alleine dieser Aspekt, dieses stürmischen und dieses Treibens der wilden Jagd, das alleine ist schon der Verweis auf Odin als Göttervater hin. Ohne, dass man sich jetzt mit dem Geschehen der wilden Jagd noch mal näher befasst, finde ich, ist das ein unglaublich starkes Bild. Wenn man sich dann mit dem Geschehen der wilden Jagd noch ein bisschen befasst, dann kommt man ja auch sehr schnell darauf, dass es hier mit dem Zelebrieren der Rauhnächte zum Beispiel darum geht, sich auch mit Dingen zu befassen, Dinge loszulassen. Man ist so ein bisschen auch auf sich zurückgeworfen, muss sich mit eigenen Dingen auch auseinandersetzen und naja, vielleicht auch ein paar eigene böse Geister vertreiben. Und all das findet sich alleine schon in der Namensnennung von Odin. So, jetzt hatte ich gerade schon angedeutet, dass dieser sehr interessante Eintrag auch noch ein bisschen weitergeht. Ich lese mal weiter vor und hoffe, dass ich jetzt auch hier diese teilweise sehr alten Namen richtig ausspreche. Falls nicht, du bist nach wie vor eingeladen, mir mitzuteilen, wie man es wirklich richtig macht. Hier steht weiterhin, die drei Figuren Har, Jarnhar und Thridi in Snorris Prosa Edda, deren Rollen in der nominellen Erzählung rein didaktischer Natur sind, könnten Odin, Fili und Fe sein. Aber es ist genauso wahrscheinlich, dass sie unter drei verschiedenen Formen Odin sind, da alle drei Namen in altnordischer Dichtung an anderer Stelle auf Odin angewandt werden und er sich bei der ersten Offenbarung an die Menschen als Odin, Fili und Fe vorstellte. Dies würde auf die Dreifaltigkeit Odins hindeuten. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, aber den meisten Menschen schießt bei dem Wort Dreifaltigkeit nicht zuerst Odin in den Kopf. Da kommen andere Dinge noch weit vorher. Liegt natürlich mit daran, wie sie uns beigebracht worden sind und wie wir sie erlernt haben oder wie wir sie jetzt neu lernen und neu sortieren. Im Hexentum ist die Dreifaltigkeit zumeist zu finden in Bezug auf die Göttin, nämlich mit ihren Erscheinungsformen Jungfrau, Mutter und Greisin. Also auch hier nicht vielleicht die erste Assoziation zu Odin, wenn es um Dreifaltigkeit geht. Aber, und das ist der Punkt, der jetzt wirklich unglaublich cool ist eigentlich und wo ich ne? Du merkst es, ich sage eigentlich sonst nicht richtig cool, sondern, aber ich finde das wirklich ganz, ganz toll, diese Dinge auch mal aus diesem Blickwinkel, mit diesem Hintergrund ein wenig zu betrachten. Also, wo habe ich aufgehört? Hier. Dies würde auf die Dreifaltigkeit Odins hindeuten. Und jetzt geht's weiter. Die erste Form Odins bzw. Wotans ist laut dem Schweizer Begründer der Psychoanalyse Carl Gustav Jung, den haben wir auch schon öfter gehabt, der Archetyp des rastlosen Wanderers. Dieser Wanderer existiert noch immer als Mensch und deshalb kann jeder Mensch Odin in seiner ersten physischen Form sein. Wir existieren als Menschen am offensichtlichsten und gröbsten auf der physischen Ebene. Also Dreifaltigkeit, Odin als Mensch in seiner Erscheinungsform des rastlosen Wanderers. Das ist übrigens auch die Erscheinungsform, die mir persönlich am allerbesten gefällt und die mir am allerersten zusagt und mit der ich, wenn ich mit Odin arbeite, auch als erstes wirklich vor Augen habe. Kommen wir zur zweiten Form. Die zweite Form Odins ist der Geist. Also hier werde ich jetzt nur noch partiell vorlesen, nicht mehr das komplette. Die zweite Form Odins ist der Geist. Die gleich hohe Ebene ist körperlos, was hier auf die Lebenskraft, die Inspiration hinter Kunst und Poesie hinweist. Die Namen von Odin werden oft mit Wut, Geist, Ekstase übersetzt. Und Ekstase wiederum wird aus dem Griechischen übersetzt in außerhalb seiner selbst stehen. Gerade diejenigen in der spirituellen Community, die schamanisch arbeiten oder Schamanen sind, was nicht so viele Hörer des Podcasts vielleicht trifft, aber da ist dieses Ekstatische nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, soweit ich das weiß. Also, erste Form Odins ist der Archetyp des rastlosen Wanderers, also eine physische Form. Die zweite Form Odins ist der Geist, also das Körperlose, was hier auf die Lebenskraft, Inspiration hindeutet. Also auch hier wieder der Link zum Animismus. Und dann gibt es die dritte Form natürlich, nämlich die dritte Ebene steht dort weiter. Von Odin ist die höchste, der oberste, der König der Götter. Hier finden wir die transzendale Ebene, die Quelle und die Ursache allen Lebens. Weiter steht dort, die metaphorische Idee des Gottes Odin mit drei verschiedenen Seinszuständen, also hoch, ebenso hoch und dritter, deutet auf ein Dreieck hin. Jene dreifache Form spiegelt unter anderem die christliche Dreifaltigkeit wider. Dreifaltige Götter sind auch in den alten keltischen Überlieferungen im Überfluss vorhanden. Bums. Das ist etwas, das finde ich unglaublich interessant, um damit auch das Jahr 2022 mal zu beginnen, direkt im Anschluss an die Rauhnächte und das einfach auch für sich nochmal mitzunehmen. Wenn ich übergehe von dieser Dreifaltigkeit, beziehungsweise wenn ich nochmal zurückgehe in dieser Dreifaltigkeit auf die erste Form Odins, nämlich die des Wanderers, von der ich ja eben auch sagte, dass das die Form und die Personifizierung ist, die mir am liebsten ist, mit der ich am meisten arbeite und am meisten anfangen kann, dann, ich bin schon wieder im Vorlesemodus, ich merke das schon. Dann gibt es hier einen anderen Wikipedia-Eintrag, aus dem ich kurz vorlesen möchte, einfach weil es interessant ist. Da steht dann nämlich, das Erscheinungsbild entspricht der herkömmlichen Vorstellung eines typischen Zauberers. Er hat ein etwas faltiges Gesicht, trägt einen spitzen Hut, einen langen grauen Mantel und ebenfalls grauen Schal. Wenn man die Farbgebung jetzt mal nicht ganz genau nimmt, dann ist das ein Bild, wie wir Odin als Wanderer tatsächlich dargestellt kriegen. Jetzt habe ich aber gerade mit Absicht ein Wort verschluckt beim Vorlesen bzw. ausgelassen. Ich lese es nochmal vor. Komplett diesmal. Das Erscheinungsbild Gandalfs entspricht der herkömmlichen Vorstellung eines typischen Zauberers. Tatsächlich ist es so, jetzt lese ich weiter, Gandalf ist zudem in Erscheinung und Wirken sichtlich an den germanischen Zauber- und Kriegsgott Odin angelehnt. Der Skandinavist Rudolf Simek bezeichnet den Zauberer in Tolkiens Werk als odinsche Führungsfigur. Deswegen habe ich gerade gesagt, Odin taucht nicht nur in hochwissenschaftlichen, sondern auch hier versteckt in Anführungsstrichen in Fantasy-Literatur auf. Und auch das ist ja, so sagt man, einer der vielen Aspekte Odins, dass er unter vielen Masken unterwegs ist. Und ich finde auch die Idee schön, die dahinter steht, dass man auch in der Überlieferung sagt, dass jeder Wanderer Odin sein könnte, was natürlich auch dann wieder diesen Link zur Gastfreundschaft herstellt. Ne? Das, weil man früher auch gerne davon ausgegangen ist, dass ein Wanderer, der plötzlich vor deiner Tür steht, das könnte Odin sein. Also, und dem machst du nicht die Tür vor der Nase zu, den bittest du herein. Wäre natürlich ein überdeutliches Zeichen, wenn er seine zwei Raben mit dabei hätte, aber ich glaube, das verrät einen Göttervater seines Formates doch sehr schnell. Gandalf wiederum, und das möchte ich gerne als Link zum Unterthema dieser Folge nehmen, Gandalf wiederum als, wie Simek ihn nennt, odinsche Führerfigur, tritt natürlich als ein weiser Führer auf, so wie wir es auch aus anderen Erzählungen kennen, beispielsweise Merlin in der Artus-Saga. Und dann gab es ja noch diesen Schulleiter, auf dessen Name ich gerade nicht komme. Das Tolle ist, wenn wir Odin in seiner Gestalt als Wanderer, als Mensch übersetzen und auch hier dieses Zauberwirken nehmen, dann sind wir trotzdem immer noch beim Menschen. Und Menschen sind eins mit Sicherheit, nämlich fehlbar. Selbst wenn ich einen Menschen als Weise hinstelle und ihn als Führerfigur irgendwo ja, auf ein Podest stelle, dann muss ich mir immer vor Augen halten, dass dieser immer noch ein Mensch ist. Und dazu habe ich einen Artikel gefunden, den ich mir auch nochmal rausgesucht habe. Ich habe einen Artikel dazu gefunden, den ich mir für diese Folge rausgesucht habe, so ist es richtig, aus dem ich auch nochmal etwas zitieren möchte. Und zwar: Menschen sind fehlbar. Vollkommene Weisheit ist ein Ideal, das wir nicht in einem einzigen Menschen finden können. Diese Aussage stammt von Ute Kunzmann. Und Ute Kunzmann hat diese Aussage getätigt in einem Interview. Beziehungsweise, ich muss anders anfangen. Ute Kunzmann ist Psychologin. So, und sie ist am 17.06.2014 von der Zeit Online interviewt worden zum Thema Weisheit. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Interview. Findet man auch heute noch online. Man muss es halt nur entsprechend suchen. Ne? Also Zeit Online, 17.06.2014, Interview mit Psychologin Ute Kunzmann. Da wird dann gefragt in diesem Interview, was zeichnet einen Weisen aus? Und Frau Kunzmann antwortet: Menschen, die wir Weise nennen, schweben nicht völlig losgelöst und emotionslos über den Dingen wie ein Buddha, sondern können durchaus emotional sein. Das haben Untersuchungen in unserem Labor gezeigt. Emotional, auch hier, wir haben gerade bei Odin erfahren, dass das da auch mit Wut und außer sich selbst stehen einhergeht. Also wenn das kein Hinweis auf Emotionen ist, dann weiß ich es auch nicht. Genau, weiter sagt Frau Kunzmann, wir haben ihnen Fotos oder Filme tief emotionaler Probleme wie Tod, Krankheit, Krieg oder Umweltzerstörung gezeigt und erfassten ihre Reaktionen. Menschen mit viel Weisheit bezogenem Wissen reagieren empathisch, lassen sich aber nicht ganz überwältigen und finden schneller wieder zu Gelassenheit als weniger weise Personen. Sie halten so Ungewissheiten besser aus, die in Krisen oft eine Rolle spielen. Es gelingt ihnen eher, Lebensprobleme von einer Metaebene aus zu betrachten und ruhig zu bleiben. Das ist ja oft ein Attribut, das wir weisen Menschen zuschreiben. Dann wird weiter gefragt, da geht es dann Intelligenz und so. Also die Frage ist, also sind Intelligenz und Bildung keine Voraussetzung für Weisheit? Und Frau Kunzmann antwortet: Beides schadet nicht, aber man muss keinen IQ von 180 haben. Eine wichtigere Voraussetzung für Weisheit ist Motivation. jetzt wird's, ne? Viele Menschen leben angepasst, erfüllen ihre Pflichten, fügen sich in eine gegebene Situation ein und sind damit zufrieden. Andere wollen mehr verstehen, über das Gegebene hinausgehen, sich erweitern und etwas gestalten. Das nehme ich doch einfach mal an der Stelle als Synonym für Wandern. Ja? Und das ist dann auch der Weg, auf dem man weise werden kann. Und dann gibt es hier noch etwas, was ich jetzt persönlich nochmal mit hinzufügen, also möchte auch in vorlesender Art und Weise, weil es einfach total cool ist, wusste ich nämlich auch nicht. Die Frage lautet von Zeitwissen, was sind die biologischen Voraussetzungen dafür? Man wird mit zunehmendem Alter ja nicht gerade schneller im Kopf. Das kann ich bestätigen. Und Frau Kunzmann antwortet, die Psychologie unterscheidet zwischen fluider und kristalliner Intelligenz. Die fluide bestimmt zum Beispiel, wie schnell ich ihre Fragen verstehen, das Wesentliche herausfiltern und präzise antworten kann. Logisches Denken, räumliche Wahrnehmung und Effizienz spielen eine Rolle. Die kristalline Intelligenz dagegen ist wissens- und erfahrungsbasiert. Zu ihr gehören Schulwissen, Vokabular, berufliche Expertise und eben die tiefe Einsicht in fundamentale Lebensprobleme. Die fluide Intelligenz lässt schon mit 20 Jahren nach. Ab 80 beobachten wir einen starken Rückgang. Die kristalline Intelligenz bleibt stabil und kann sogar zunehmen. Insofern können wir im Alter weise werden. Das Alter macht uns aber nicht automatisch weise. Also ich finde, das ist, wie gesagt, ein unglaublich lesenswerter Artikel. Gerade deswegen, weil hier die Weisheit mit dem Verweis auf die Psychologie als Naturwissenschaft betrachtet wird. Ja, also wie gesagt, sucht das Ding mal ruhig im Netz. Zeit Online hat das immer noch drinstehen. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Nämlich, dass das Alter dich nicht automatisch weise macht, sondern der Umgang mit Lebenserfahrung macht dich weise. Und das ist eben genau der Punkt. Ne? So, es kann durchaus sein, dass du 70-Jährigen begegnest, die sind vielleicht doof wie eine Brotkante. Ja? Und dann kannst du Mitte 30-Jährigen begegnen, die unglaubliche Weisheit von sich geben können. Und der Unterschied zwischen diesen beiden ist schlicht und ergreifend der Umgang mit den gemachten Lebenserfahrungen. Es gibt tatsächlich auch das Gebiet der Weisheitsforschung. Und da hat eine Judith Glück 5 Eigenschaften benannt, über die weise Menschen verfügen. Und diese Eigenschaften lauten: Offenheit für neue Perspektiven, Empathie, Reflektiertheit, die Fähigkeit, sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen und Selbstvertrauen. So, wenn du mitgezählt hast, es sind tatsächlich 5. Die Zahl 5 hatten wir an anderer Stelle auch schon mal. Ich finde das total gut gerade. Und long story short, Weisheit findet dann statt, wenn man seinen jetzigen Standpunkt verlässt, immer wieder, sich immer wieder hinterfragt, immer wieder auch gedanklich, sage ich einfach mal hier jetzt als Metapher, in andere Häuser einkehrt, sich dort umguckt und andere Meinungen zulässt, aber sich selbst immer wieder auch hinterfragt und neu sortiert. Ja? Das ist wieder, finde ich, und damit möchte ich das Bild auch rund machen, die Metapher des Wanderers. Ein unglaublich spannendes Thema, wie ich finde und wie ich hoffe, du vielleicht auch finden wirst. So von Rauhnächte über Odin mit einem kurzen Abstecher zu Gandalf und Weisheit als solche und dann wieder zurück zu Odin. Ich hoffe, dir hat die Folge Spaß gemacht und ich hoffe, du magst sie vielleicht auch anderen empfehlen. Das ist nämlich tatsächlich etwas, was ich mir für dieses Jahr so ein bisschen mit aufgeschrieben habe. Ich möchte ganz gerne eine Bitte an dich tragen, nämlich wenn dir dieser Podcast, diese Folge gefallen hat, dann gerne zeige und empfehle sie anderen und je nachdem, wo du sie hörst, wenn eine Bewertung möglich ist, freue ich mich natürlich über eine gute Bewertung. Das versteht sich von selbst. So, es ist Freitag. Das Wochenende winkt und ich hoffe, dass du ein schönes Wochenende haben wirst und vor allen Dingen hoffe ich, dass du gesund bleibst und beim nächsten Mal wieder einschalten magst. Vielen Dank. Bis dahin.